Peter Wohlleben. Das geheime Netzwerk der Natur. Wie Bäume Wolken machen und Regenwürmer Wildschweine steuern. Wusstest du, dass Bäume einander über Botenstoffe vor Wassermangel warnen? Dass die Ausrottung von Wölfen im Yellowstone-Nationalpark dazu führte, dass die Flüsse schneller flossen und Lebensräume zerstörten? Dass die Briten die heimischen Vögel im Winter so akribisch füttern, dass manche Zugvögel in England überwintern statt in Spanien? Dies sind nur ein paar der faszinierenden Erkenntnisse und Rätsel, die diese Blinks auflösen. Dabei lässt schon der erste kleine Eindruck wichtige Schlüsse zu. Das Zusammenspiel der Arten in einem Ökosystem ist komplexer und intelligenter, als wir Menschen manchmal denken. Es steckt voller einzigartiger und sensibler Synergien. Es kann aber auch ganz leicht durcheinander geraten, wenn sich der Mensch willkürlich einmischt. Diese Blinks stecken voller spannender Beispiele und wertvoller Informationen aus dem Reich der Biologie. Sie zeigen dir, wozu die Natur imstande ist und warum wir Menschen sie dringend besser schützen müssen. Blink Nummer 1. Wölfe können den Lauf der Flüsse verändern. Der Wolf ist ein beeindruckendes Geschöpf. Dass er uns Menschen gleichermaßen fasziniert wie ängstigt, ist allein an seiner Hauptrolle in zahlreichen Märchen und Gruselgeschichten erkennbar. Nachdem er in unseren Breitengraden im 19. Jahrhundert nahezu ausgerottet war, erholen sich die Bestände nun langsam wieder. Doch wie konnte es dazu überhaupt kommen? Und was bedeutet das für die Natur? Der Wolf galt dem Menschen lange Zeit als Feind. Im Yellowstone-Nationalpark zum Beispiel wurde er seit dem 19. Jahrhundert systematisch ausgerottet. Auf den Druck der Bauern hin, die um ihre Weidetiere fürchteten. Ab 1936 gab es im Reservat keine Rudel mehr und kurz darauf verschwanden auch die letzten einzelnen Tiere. Das Verschwinden der Wölfe setzte allerdings eine komplizierte Kettenreaktion in Gang. Ohne ihren größten natürlichen Feind konnten sich Hirsche plötzlich unkontrolliert vermehren. Dass die geweihtragenden Paarhufer im Winter von den Parkwächtern gefüttert wurden, ließ die Population zusätzlich wachsen. Den Rest des Jahres über ernährten sich die Hirsche am liebsten von jungen Bäumen und Gräsern, die im Park besonders üppig an Flussufern wuchsen. Die Folge? Im Laufe der Jahre wurden viele Parkbereiche regelrecht kahl gefressen. Allen voran die Flussufer. Die Vegetation am Flussufer diente jedoch als natürlicher Stabilisator. Ohne den stützenden Pflanzenbewuchs wurde das Erdreich an den Rändern der Wasserläufe bei Hochwassern und Regenfällen mitgerissen und abgetragen. Das veränderte den Lauf der Flüsse, die in immer stärkeren Kurven durch die Landschaft meanderten. Ohne die Bäume in Ufernähe konnten die Biber keine Dämme mehr bauen. Ihre angestauten Tümpel zerfielen und der Fluss floss schneller, was wiederum die Erosion vorantrieb. Mit den Tümpeln brach zudem eine wichtige Nahrungsquelle der Vögel weg, die sich dort von Insekten und Amphibien ernährten. Der Yellowstone-Nationalpark begriff den Fehler. Ab 1995 wurden kanadische Wölfe in den Park gebracht und dort im Reservat angesiedelt. Und tatsächlich, die Tiere stellten das natürliche Gleichgewicht wieder her. Die Hirsche zogen sich von den Flussufern zurück, um sich im dichten Wald vor den jagenden Wölfen zu verstecken. Der Baum- und Grasbestand erholte sich, die Erosion ging zurück. Selbst die Biber kamen wieder, um ihre Deiche zu bauen. Das Beispiel der Wölfe zeigt, dass sich Ökosysteme in einem empfindlichen Gleichgewicht befinden, das aus dem Lot gerät, wenn man wahllos einzelne Elemente herausreißt. Wir bleiben auch für das nächste Beispiel am Flussufer, verlagern die Perspektive aber unter Wasser. Blink Nummer 2. Lachsreste düngen den Waldboden an Flussufern. Wir kennen die atemberaubenden Bilder stattlicher Grizzlybären, die in den Wäldern Nordamerikas springende Lachse aus Stromschnellen fischen. Was den braunen Hühnen ein Festmahl ist, bedeutet für die Fische den tragischen Tod. Für den Kreislauf der Natur hat das Spektakel eine ganz besondere Bedeutung. Alles beginnt mit der Reise ins Meer. Junge Lachse wandern die Flüsse hinab in die Ozeane, wo sie 2 bis 4 Jahre lang leben. In dieser Zeit gedeihen sie durch den Aufbau von Muskelfleisch und Fett zu prächtigen Exemplaren. Der Königslachs der nordamerikanischen Pazifikküste wird bis zu 1,5 Meter lang und 30 Kilogramm schwer. Gegen Ende ihres Lebens schwimmen sie dann zu den Flüssen zurück, in denen sie geboren wurden, um sich zu paaren, zu laichen und zu sterben. Diese letzte große Reise ist beschwerlich. Sie führt über hunderte von Kilometern hinweg, gegen die starke Strömung und wilde Wasserfälle hinauf. An den Flüssen warten die Bären, um die Lachse bei ihren Sprüngen aus den Stromschnellen zu fischen und an den Ufern zu fressen. Was sie liegen lassen, dient zahlreichen anderen Tieren als Nahrung. Nerze, Füchse, Greifvögel und unzählige Insekten bedienen sich an den Kadavern und schleppen die Fischreste weiter landeinwärts. Jeder dieser einzelnen Vorgänge ist wichtig, denn durch den Verzehr und Transport der Fischreste düngen die Tiere die Böden in den Wäldern. Die Körper von Lachsen enthalten hohe Konzentrationen von Stickstoff- und Phosphorverbindungen, die die Eiweißproduktion und das Wachstum von Pflanzen fördern. Die überbleibenden Gräten und Köpfe der Lachse und der Kot der fischfressenden Tiere geben die Nährstoffe an den Boden ab. Forscher der University of Washington konnten zeigen, welches Ausmaß diese natürliche Düngung hat. Feinmolekulare Analysen ergaben, dass der Stickstoff in der ufernahen Flora zu 70% von Lachsen stammt. Sitka-Fichten zum Beispiel wachsen durch den natürlichen Fischdünger bis zu 3-mal schneller. Doch damit nicht genug. Die Pflanzen und Bäume geben zurück, was sie bekommen. Wenn ein Baum stirbt, sacken seine Nährstoffe ins Grundwasser hinab und fließen über die Flüsse zurück ins Meer. Dort regen sie das Wachstum von Plankton an, das als erster Baustein der maritimen Nahrungskette unter anderem auch die jungen Lachse ernährt. Und damit schließt sich der Kreis. Die Wanderung der Lachse und ihr spektakulärer Tod in den Flüssen ist ein geradezu poetisches Beispiel für den ewigen Kreislauf der Natur. Zeit, den Blick tiefer in den Wald zu richten. Blink Nummer 3. Wenn Borkenkäfer Bäume befallen, ist das ein Zeichen für eine falsche Nutzung der Wälder. Borkenkäfer werden gern als Bedrohung stilisiert. Wenn sie die Bäume unserer Wälder in Massen befallen, rufen Förster den Notstand aus und die Zeitungen berichten von der krabbelnden Apokalypse. Dabei sind die Borkenkäfer nicht die Ursache des Problems. Borkenkäfer bohren kleine Höhlen und Gänge in Bäume, um dort ihre Eier abzulegen und sich fortzupflanzen. Wenn sie sich in die Rinde hineinfressen, schieben sie das bräunliche Holzmehl wie Aushub nach außen und locken mit körpereigenen Duftstoffen weitere Artgenossen an. Die Käfer paaren sich und legen zwischen 30 und 60 Eier. Die schlüpfenden Larven fressen sich weiter in die Rinde, bis sie irgendwann vollkommen zerstört ist. So schwächt die Käferkolonie nach und nach den befallenen Baum, bis er sich nicht mehr wehren kann und abstirbt. Das klingt brutal, aber die Wahrheit ist, ein gesunder Baum wehrt Borkenkäfer mühelos ab. Borkenkäfer sind Schwächeparasiten, die gezielt nach kränkelnden Bäumen suchen. Wenn ein Baum zum Beispiel unter Wassermangel leidet, sendet er sogenannte Schwächeduftstoffe aus. Feine Botenstoffe, die sich über die Luft übertragen und andere Bäume vor einer möglichen Wasserknappheit warnen. Wenn die Artgenossen die Warnung empfangen, können sie vorsorglich ihren eigenen Wasserverbrauch senken. Genau diese Schwächeduftstoffe locken die Borkenkäfer an. Gesunde, einheimische Bäume wie Buchen und Eichen ertränken die Parasiten mit Harztropfen. Dass immer mehr deutsche Wälder von Borkenkäfern befallen werden, ist also ein Alarmsignal für ein ganz anderes Problem: den störenden Eingriff des Menschen in das natürliche Gleichgewicht des Waldes. Durch die Klimaerwärmung wird die 20-Grad-Marke, ab der die Käfer aus dem Winterschlaf erwachen, immer früher im Jahr erreicht. Noch schwerer wiegt allerdings die großflächige Vernichtung der heimischen Urwälder, um dort Monokulturen von Nadelbäumen für die industrialisierte Forstwirtschaft anzupflanzen. Diese importierten Bäume sind die hiesigen Bedingungen nicht gewohnt und können sich schlechter gegen Feinde wie den Borkenkäfer wehren. Für Fichten zum Beispiel ist das Wetter in Deutschland zu warm und zu trocken. Darum sind sie viel häufiger betroffen als endemische Baumarten wie Eiche und Buche. In gesunden und naturbelassenen Laubwäldern hat der Borkenkäfer nicht dieselbe zerstörerische Wirkung. Hier kann er nur die wirklich schwachen oder kranken Bäume befallen. Die Massenangriffe der Borkenkäfer sind keine krabbelnde Apokalypse, sondern ein Wink mit dem Baumstamm. Wir müssen unsere Wälder dringend besser behandeln. Blink Nummer 4. Der jährliche Flug der Zugvögel ist ein faszinierendes Wunder der Natur. Doch auch der Mensch spielt dabei eine Rolle. Der Aufbruch der Zugvögel ist ein weiteres beeindruckendes Schauspiel der Natur. Jeden Winter brechen einheimische Arten wie Gänse und Kraniche zu Hunderten auf, um in riesigen Keilformationen in warme Winterquartiere zu fliegen. Wie finden die Vögel eigentlich immer so genau ihr Ziel und wie stellen sie auf ihrer langen Reise sicher, dass sie genug zu futtern haben? Die Gründe für den Vogelzug sind bekannt. Der europäische Winter bietet wenig bis keine Nahrung. Die Insekten und kleinen Beutetiere ziehen sich in den Winterschlaf zurück. Die Vögel brechen daher auf, um in südlicheren Gebieten leichter Nahrung zu finden. Der gängigen Vorstellung nach folgen sie dabei einem inneren Kompass, der ihnen die richtige Route weist. Einer anderen Theorie nach ist es aber auch vorstellbar, dass sich die Tiere über die besten Strecken unterhalten. Estnische Forscher hatten für eine Studie aus dem Jahr 1999 Kraniche mit Peilsendern ausgestattet. Die Aufzeichnungen zeigten, dass die Vögel im Laufe der Jahre zwischen 3 verschiedenen Flugrouten wechselten. Das spricht gegen eine genetische Programmierung der immer gleichen Strecke. Der estnische Wissenschaftler Kalev Sepp vermutet daher, dass sich die Vögel tatsächlich über gute Brutmöglichkeiten und Nahrungsquellen austauschen. Auch der Zug der Vögel steht in Wechselwirkung mit anderen Prozessen. Kraniche zum Beispiel lieben Eicheln und überwintern daher gern in Steineichenwäldern Spaniens und Portugals, den letzten Urwäldern Iberiens. Die Eicheln der spanischen Extremadura sind aber auch die Leibspeise der Iberico-Schweine, die nach ihrer Schlachtung zum berühmten Jamón Ibérico bzw. Eichelschinken verarbeitet werden. Die Erholung der noch 1998 gefährdeten Kranichspopulation in Nordeuropa ist daher des einen Freud und des anderen Leid. Je mehr Kraniche im Winter nach Spanien fliegen, desto weniger Eicheln bleiben für die Schweine. Und desto weniger Eichelschinken können die Bauern produzieren. Das veränderte Zugverhalten einiger Populationen zeigt indes, dass der Mensch auch hier seine Finger im Spiel hat. Die Engländer zum Beispiel füttern für ihr Leben gerne Vögel im Winter. Das scheint sich unter Vogelarten wie der Mönchsgrasmücke herumgesprochen zu haben, die seither immer häufiger in Großbritannien überwintert. Die Tiere passen sich sogar genetisch an das neue Futter und die kürzere Flugroute an. Die Schnäbel werden schmaler und länger, die Flügel runder und kürzer. Wie die Vögel untereinander kommunizieren, bleibt bislang ein ungeklärtes Wunder der Natur. Wir respektieren das und kehren aus der Luft zurück auf die Erde. Blink Nummer 5. Wasser formt die Erde und versorgt ganze Ökosysteme mit Nährstoffen. Wasser ist das Lebenselixier schlechthin. Alle Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen es zum Überleben. Es passt sich mit seiner geringen Dichte im flüssigen Zustand sanft an seine Umgebung an und kann trotzdem Kräfte entfalten, die ganze Landschaften formen. Früher waren weite Flächen Europas mit Urwäldern bedeckt, deren starke Wurzeln das Erdreich stützten und die Böden somit vor der Erosion bewahrten. Nachdem der Mensch aber den Großteil dieser Wälder zu Bauholz verarbeitet hat, wird der Boden auf den freien landwirtschaftlichen Nutzflächen bei starken Regengüssen kontinuierlich fortgespült. So verlieren die Äcker Mitteleuropas jedes Jahr rund 200 Tonnen pro Quadratkilometer an Erde. Wenn das so weitergeht, würde die oberste Schicht unseres Planeten bis Anfang des 22. Jahrhunderts um ganze 2 Zentimeter schrumpfen. Das Erdreich, das bei derart starken Niederschlägen abgetragen wird, bedeckt tiefer liegende Landstriche und Täler. Aus diesem Grund liegen archäologische Schätze wie antike Stadtmauern, Werkzeuge und Münzen unter einer tiefen Erdschicht begraben und werden erst durch Ausgrabungen entdeckt. Erde ist aber bei weitem nicht das Einzige, was das Wasser transportiert. Wasser ist eine Substanz, in der viele wichtige Nährstoffe gelöst werden und durch die natürlichen Netzwerke und Kanäle reisen. Nur im Wasser gelangen wertvolle Bausteine wie Minerale von den Baumwurzeln im Boden bis in die Kronen hinauf. Wenn eine Pflanze verendet und zerfällt, werden ihre Nährstoffe bei Regen wieder im Wasser gelöst. Was die Wurzeln der Bäume nicht direkt wieder aufnehmen, sickert tief in die Erde bis ins Grundwasser hinein. Und gelangt damit in ein nicht weniger faszinierendes Ökosystem. 500 Meter unter der Erdoberfläche existieren in jedem Kubikzentimeter Grundwasser Millionen mikroskopisch kleine Lebewesen und Organismen. Darunter Wasserasseln, Krebstiere und Würmer, die aufgrund des fehlenden Lichts in der Regel vollkommen transparent sind. Wenn das Grundwasser an den Quellen an die Oberfläche gelangt, können auch sie mit herausgespült werden und dann manchmal all den Filtern der Wasserwerke zum Trotz in deiner Kaffeetasse landen. Der Weg der Nährstoffe hat uns tief unter die Erde geführt, wo es immer dunkel ist. Wir erfahren im nächsten Blink, welche weiteren Auswirkungen Licht und Dunkelheit auf das Leben der Tiere und Pflanzen haben. Blink Nummer 6. Der Alltag der Tiere und Pflanzen wird vom Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit geprägt. Das Licht der urbanen Ballungsräume strahlt bis zu den Satelliten im All hinauf. Das ist schade für Romantiker und Astronomen, denn bei all der Lichtverschmutzung sind mit bloßem Auge nur noch wenige Sterne sichtbar. Doch das Verhältnis von Licht und Dunkelheit spielt noch eine weitaus wichtigere Rolle für die Ökosysteme unserer Natur. Das Licht der Sonne lässt die Bäume und Pflanzen wachsen. Darum konkurrieren die Bäume im Wald um die höchsten Wipfel, um möglichst viel von der kostbaren Strahlung zu erhaschen. Bei der Photosynthese wandeln Pflanzen und Bakterien die Energie der Sonne in Zucker um. Die Kräuter und Büsche am Boden haben dabei das Nachsehen, denn die Baumkronen der Wälder schlucken bis zu 97% des Lichts. Ihre Größe ist für die Bäume also ein evolutionärer Vorteil, den sie mit hohen Energiekosten bezahlen. Eine ausgewachsene Buche besteht aus 13 Tonnen Holz. All die in das Wachstum investierte Energie entspricht einem Brennwert von 42 Millionen Kilokalorien. Wälder sind also gigantische Energiespeicher. Dabei haben es beileibe nicht alle Pflanzen und Tiere derart auf das Sonnenlicht abgesehen und sich stattdessen auf die Dunkelheit spezialisiert. Die Nachtkerze und die Mondwinde sind Beispiele für Pflanzen, die nachts blühen und die Konkurrenz am Tag vermeiden. Ihr Nektar spendet nachtaktiven Tieren, wie zum Beispiel einigen Insekten, Nahrung. Nachtfalter gehen ihren tagaktiven Fressfeinden aus dem Weg und tarnen sich tagsüber mit dunklen Brauntönen auf der Rinde der Bäume. 3/4 aller Schmetterlinge in Mitteleuropa sind Nachtfalter. Wer nachts beim Zelten ein Licht anlässt, bekommt eine flatternde Ahnung davon. Fledermäuse sind Teil des erlesenen Kreises nachtaktiver Jäger. Sie können sich auch in absoluter Dunkelheit auf die Ultraschallortung ihrer spitzen Schreie verlassen und bis zu 4000 Mücken pro Nacht erbeuten. Den meisten nachtaktiven Tieren dient dagegen der Mond als Orientierung. Doch je stärker der Mensch seinen Lebensraum mit künstlicher Beleuchtung durchstrahlt, desto mehr kommt die Natur durcheinander. Das grelle Licht von Lampen und Laternen lockt so viele Insekten an, dass mehrere Spinnenarten ihre Netze inzwischen lieber an Straßenlaternen spannen. Auch für Meeresschildkröten hat die vom Menschen verursachte künstliche Beleuchtung drastische Folgen. So ist es biologisch vorgesehen, dass die frisch geschlüpften Jungtiere instinktiv ins Meer krabbeln. Dabei orientieren sie sich an den Reflexionen des Mondlichts auf den Wellen. Vielerorts lotsen die grellen Lichter der Strandpromenaden sie allerdings in die falsche Richtung und die Tiere kommen nie im Meer an. Blink Nummer 7. Waldbrände sind ein menschengemachtes Problem, das ganze Ökosysteme vernichtet. Immer wieder gehen die schrecklichen Bilder verheerender Waldbrände durch die Medien, die besonders in Südeuropa ganze Landstriche verwüsten. Aber liegt das wirklich am Klimawandel oder hat der Mensch darüber hinaus noch seine Finger im Spiel? Die meisten Feuer gehen tatsächlich auf menschliche Einflüsse zurück. Es kommt sehr selten vor, dass zum Beispiel ein Blitzschlag einen natürlichen Waldbrand verursacht. Dazu kommt, dass die Urwälder Europas ursprünglich viel stärker von Laubbäumen besiedelt waren, die nahezu immun gegen Feuer sind. Du kannst zum Test ein Feuerzeug unter den grünen Zweig einer Buche, Esche oder Eiche halten und wirst sehen, dass er nicht ohne weiteres zu brennen beginnt. Der Mensch hat aber den größten Teil der europäischen Urwälder gerodet und in jüngerer Zeit durch die industrielle Aufforstung mit Nadel- und Eukalyptusbäumen ersetzt. Diese Baumarten wachsen schnell und lassen sich entsprechend gewinnbringend nutzen. Sie sind aber auch wesentlich schneller entzündbar. Nadelbäume enthalten brennbare Harze und leicht entzündliche Kohlenwasserstoffverbindungen. Auch Eukalyptusbäume sind mit ihren ätherischen Ölen schnell Feuer und Flamme. Ähnliches gilt für die trockenen Buschlandschaften, die durch intensive Beweidung ausgedörrt sind. Der Mensch macht indes schon seit Tausenden von Jahren Feuer. Es gab sogar Funde in einer Höhle in Südafrika, die belegen, dass selbst der Homo erectus bereits vor 1 Million Jahre Kochfeuer legte. Heute zündelt der Mensch noch immer. Er legt die Waldbrände zum Teil bewusst zu ökonomischen Zwecken, um Platz für Monokulturen oder andere Großprojekte zu schaffen. Das Schutzgebiet des griechischen Kajafasees zum Beispiel wurde nach einem Waldbrand als Bauland ausgewiesen. Die 800 Häuser, die zuvor bereits illegal im Naturreservat gebaut worden waren, wurden kurzerhand im Nachhinein genehmigt. Mancherorts wird auch argumentiert, die Brandrodung setze wichtige Nährstoffe frei und erneuere ganze Ökosysteme. Die Nährstoffe werden aber in Wirklichkeit von den unzähligen Pilzen, Bakterien und Kleinstlebewesen im Waldboden übertragen. Dass die Flora nach manchen Bränden vergleichsweise schneller gedeiht, liegt schlichtweg an den stärkeren Sonneneinstrahlungen auf dem baumlosen Boden. Waldbrände ermöglichen alles andere als eine natürliche Erneuerung von Ökosystemen. Im Gegenteil, sie zerstören die Lebensräume von Millionen Tieren und Pflanzen. Blink Nummer 8. Wälder können ihr eigenes Mikroklima steuern, aber mit dem Klimawandel halten auch sie nicht Schritt. Der Klimawandel, insbesondere die Erderwärmung, setzt auch unseren Wäldern zu. Dabei besitzen sie grundlegend die faszinierende Fähigkeit, ihr eigenes Mikroklima zu schaffen. Nadelbäume zum Beispiel betreiben ein ausgeklügeltes System zur Erwärmung und Kühlung. Die Nadeln von Fichten und Kiefern enthalten viel Chlorophyll und verleihen den Bäumen dunkelgrüne Kronen. So können sie besonders viel Sonnenlicht absorbieren und in Energie umwandeln. Weil sie gleichzeitig kaum Wasser ausdünsten, bleiben die Wälder angenehm warm und trocken. Wenn die Sonneneinstrahlung zu viel wird, geben sie aromatisch duftende Terpene an die Atmosphäre ab. Diese chemischen Verbindungen klumpen durch bestimmte Strahlung in der Luft zusammen, bis Wassertröpfchen entstehen. Das führt zur Wolkenbildung über den Wäldern, die wiederum den Boden abkühlt und sogar Regen bringen kann. Auch Laubbäume schaffen ihr ideales Klima. Kühle Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit, normalerweise durch eigene Kraft. Ihre Blätter sind heller als die der Nadelbäume, sodass sie von vornherein weniger Sonnenlicht zu Wärme verarbeiten. Zusätzlich geben sie wesentlich mehr Feuchtigkeit ab. Buchen zum Beispiel verdunsten täglich pro Quadratkilometer stolze 2000 Kubikmeter Wasser und helfen so, das Mikroklima im Laubwald auf die optimalen Bedingungen zu kühlen. Der Klimawandel sorgt jedoch immer häufiger für extreme Wetterbedingungen und hebelt die Autoregulation der Wälder aus. In den vergangenen Jahrzehnten kam es öfters zu sehr spätem oder frühem Frost. Beides ist verheerend für Laubbäume, Entweder brechen ihre Äste durch Schneebelag oder ihre frischen Triebe erfrieren. Grundlegend besitzen Bäume sogar die Fähigkeit, widrigen Veränderungen zu entkommen. Sie wandern, wenn ihre Samen durch den Wind oder Tiere weitergetragen werden. Eichelhäher zum Beispiel können Buchensamen bis zu einem Kilometer weit tragen. Das Ganze geschieht natürlich im Zeitlupentempo, weil Bäume nur sehr langsam wachsen. Die durchschnittliche Wandergeschwindigkeit der Bäume liegt bei 400 Metern pro Jahr. Das mag beeindruckend klingen, ist aber zu langsam, um vor den schnell ansteigenden Temperaturen in den kühleren Norden zu fliehen. Außerdem hat der Mensch die Wälder durch seine Landnutzung so isoliert, dass die Baumwanderung im Grunde unmöglich wurde. Wälder können Regen machen und Bäume können wandern, aber dem Einfluss des Menschen hält auch diese Magie nicht stand. Blink Nummer 9. Seit der Mensch vom Jäger und Sammler zum sesshaften Bauern wurde, stört er das Gleichgewicht der Natur. Die meisten der bisher vorgestellten Beispiele haben eines gemeinsam: den Störfaktor Mensch. Das natürliche Gleichgewicht der Ökosysteme hat sich über Millionen Jahre hinweg entwickelt, aber der Mensch bringt es innerhalb kürzester Zeit durcheinander. Grund dafür ist nahezu immer der ökonomische Nutzen, wie bei der gezielten Züchtung ganz bestimmter Tier- und Pflanzenarten. Ausgewählte Hunderassen, Weidevieh, Hühner und Obstbäume sind hier nur einige Beispiele. Die Zucht an sich könnte die natürliche Diversität theoretisch sogar vergrößern. Viele der ursprünglichen Arten wie Auerochsen, Wisente und Wildhunde sind aber inzwischen ausgestorben. Und durch die Konzentration auf die Bedürfnisse der Menschen nur noch durch ihre gezüchteten Nachfahren wie Rinder und Haushunde vertreten. Hier können Initiativen gegensteuern, die den Erhalt der Vielfalt schützen. Zum Beispiel Projekte, die wieder alte Frucht- und Getreidesorten kultivieren, oder Samenbanken, die die Samen möglichst vieler Pflanzenarten sammeln und konservieren. Auch die Landschaft gestaltet der Mensch nach seinem Bedürfnis um. Er beackert sie mit schwerem Gerät, das die Böden irreversibel schädigt. Beim Einsatz von Pflügen zum Beispiel werden tiefere Erdschichten verschmiert und verdichtet. Das macht sie fest und undurchlässig für Sauerstoff, sodass Baumwurzeln faulen und nur noch in die Breite wachsen. Dadurch wiederum sind die Bäume weniger fest im Boden verankert und knicken bei Stürmen leichter um. Überhaupt hat der Mensch die Natur je nach Nutzen streng in Felder, Siedlungen und Naturschutzzonen geteilt. Die Verkehrswege dazwischen schneiden scharfe Grenzen ins Land, die die natürlichen Wege der Tiere und Pflanzen durchtrennen. Das führt zu massenhaft überfahrenen Fröschen und wüsten Wildunfällen. Vom menschlichen Einfluss auf die Wälder haben wir bereits gelesen. Ende der 2010er Jahre sind ganze 98% der Waldfläche in Deutschland ausschließlich zur industriellen Holzverarbeitung bestimmt. Ein Baum wird hier im Durchschnitt nur 77 Jahre alt. Nun gibt es Hinweise darauf, dass der Mensch den Wald schon vor dem industriellen Zeitalter geformt hat. Der sogenannten Megaherbivoren-Theorie zufolge war Mitteleuropa früher nur deshalb weitgehend mit Buchen- und Eichenwäldern bedeckt, weil die Bauern der Jungsteinzeit die großen Pflanzenfresser jagten. So konnte sich der Wald auf die großen Steppen ausbreiten, die es frühen Pollenfunden nach auch in Europa gab. So oder so muss es schon immer große Urwälder gegeben haben. Andernfalls hätten die Bäume stärkere Abwehrmechanismen, wie zum Beispiel Dornen gegen die Pflanzenfresser, entwickelt. Link Nummer 10. Die Natur kann sich selbst helfen, wenn wir ihr Zeit und Raum lassen. Im großen Kreislauf der Natur greifen die verschiedenen Faktoren wie die filigranen Rädchen des Uhrwerks ineinander, die der Mensch oft grobschlächtig aus dem Takt bringt. Es ist allerdings genauso heikel, an einzelnen Rädchen herumzuschrauben, wenn dadurch ganz andere Kettenreaktionen entstehen. Die Natur weiß sich am allerbesten selbst zu helfen. Das natürliche Zusammenspiel der Arten ist zu komplex, als dass wir es vollständig verstehen könnten. Allein in Deutschland zählte man im Jahr 2017 71.500 verschiedene Arten von Tieren, Pflanzen und Pilzen. Und noch sind längst nicht alle bekannt. Die Baumsaftschwebfliege zum Beispiel wurde erst 2005 entdeckt und weltweit überhaupt erst an 6 verschiedenen Orten gefunden. Je mehr Tiere und Pflanzen in einem Ökosystem zusammenwirken, desto komplizierter wird die Situation. Wir können unmöglich abschätzen, ob wir einer Art schaden, wenn wir einer anderen helfen. Wenn ein Eingriff eine andere Art gefährdet, wo hört man dann auf zu intervenieren und zu retten? Natur- und Artenschutz verkämen zu einer wilden Jonglage mit immer mehr Bällen, von denen irgendwann einer herunterfällt. Ein Beispiel ist der aktive Schutz des Auerhahns, der ursprünglich aus Nordskandinavien stammt und Lebensräume mit Nadelwäldern und Beerensträuchern bevorzugt. Dass er bis nach Deutschland einwandern konnte, liegt nur an unserem Landwirtschaftsmix aus Nadelwaldplantagen und Weideflächen. Seit seine Population zurückgeht und unter Naturschutz steht, werden Bäume gefällt, um Wälder lichter zu machen, und ganze Waldstücke gerodet, um Wacholderheiden zu schaffen. All diese Maßnahmen gefährden allerdings heimische Tiere und Pflanzen, die seit jeher an den dunklen und dichten Laubwald gewöhnt sind. Viele Förster pflanzen daher wieder angestammte Laubbaumarten wie Eichen und Buchen, um neuen Lebensraum für heimische Arten zu schaffen. Ein noch effektiverer Umweltschutz bestünde allerdings darin, die Natur wieder so weit wie möglich sich selbst zu überlassen. Die Freihaltung von Wiesen fern der agrarwirtschaftlichen Effizienz zum Beispiel erhält die Vielfalt von Schmetterlingen, Insekten und Vögeln. Archäologische Funde zeigen, dass sich die Natur vom Einfluss des Menschen erholen kann. Im brasilianischen Regenwald fanden Forscher Spuren einer indigenen Kultur. 600 Jahre nach ihrem Untergang hatte der Urwald die Gebiete wieder vollkommen erobert. Das waren die Blinks zu Das geheime Netzwerk der Natur von Peter Wohlleben. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die faszinierenden Ökosysteme der Natur genauso ausgeklügelt und sensibel wie ein Uhrwerk mit seinen filigranen, ineinandergreifenden Rädchen sind. Jede Tier- und Pflanzenart ist auf seine ganz individuelle Weise wichtig für das System und auch die Elemente Wasser, Feuer und Licht haben ihre Rolle für die Entwicklung allen Lebens. Der Mensch bringt dieses empfindliche Gleichgewicht immer wieder aus Eigensinn durcheinander. Ein wirklich wirksamer Umweltschutz besteht aber nicht in kopflosen Rettungsaktionen einzelner Arten, sondern darin, die Natur wieder so gut es geht, sich selbst zu überlassen. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Tu kleine Dinge mit großer Wirkung. In der Natur können die kleinsten Veränderungen Großes bewirken. Tu, was du kannst. Unterstütze Initiativen, neue Wälder und Wiesen zu schaffen oder bestehende zu erhalten. Lasse nachts die Rollläden unten und die Lampen im Garten aus, um keine Insekten zu verwirren. Lust auf Wechselwirkung? Wir stecken unsere Energie in diese Blinks, um im schönsten Falle deine Synapsen zum Glühen zu bringen. Andersherum kann uns dein Feedback inspirieren, noch besser zu werden. Wenn du also Gedanken, Anregungen oder Ideen hast, her damit! Schreib einfach ein E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff „Das geheime Netzwerk der Natur“.